Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Willkommen zurück.
Willkommen zurück. Was hast du? Immer noch einen Tee?
Ich habe immer noch einen Tee. Du?
Schön, ich habe jetzt einen Spezi.
Wir haben gerade eben beschlossen, einfach mal weiterzumachen. Das heißt
Genau.
also, es ist keine Woche vergangen, sondern nur ein paar Minuten. Und wir sind mitten im Problem oder in den Problemen, muss man sagen, der Lektüre an den Universitäten. Gerade haben wir uns beschäftigt mit eigentlich dem Drumrum, also was die Texte eigentlich verstellt und auch immer weiter verstellt. Und jetzt gehen wir mal sozusagen ein bisschen weiter rein. Wir haben uns an den Klischees irgendwie vorbeigearbeitet und kommen jetzt zu dem Problem, wie muss man Texte denn lesen, damit entweder sowas passiert oder damit man wirklich an die Texte rankommt. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen, mit Texten umzugehen. Und ein Problem, was du letztes Mal schon angeteasert hast, ist eigentlich das des abstrakten Verständnisses. Abstrahere heißt ja abziehen. Und was wird da abgezogen, wenn man einen Text abstrakt liest?
Also, bevor man fragt, was abgezogen wird, könnte man sich vielleicht sogar fragen, warum man überhaupt irgendwas abzieht. Und zwar, philosophische Texte sind per se schwierig. Es sind Argumentationen. Es sind Argumentationen, die sich mit sich selber beschäftigen. Es sind solche, die sehr oft mit was mit Begriffen zu tun haben. Das heißt, die den LeserInnen selber abstrakt vorkommen, wenn diese LeserInnen annehmen, es ginge darin in diesen Texten um die mit ihnen gemeinsam geteilte Welt. PhilosophInnen haben einfach sehr viel mit Problemen zu tun, die mit dem Nachdenken über das Nachdenken, mit dem Nachdenken über Voraussetzungen, über Bedingungen, über Ursachen und so weiter sich ergeben. Das heißt, philosophische Texte erscheinen selber als abstrakte Texte. Und wie kann man also abstrakte Texte am besten einhegen, indem man sie auf etwas festlegt, was es einem einfacher macht, mit ihnen umzugehen? Insofern antwortet man mit Abstraktion auf vermeintliche Abstraktion. Und das kann man unterschiedlich machen und das passiert im universitären Kontext sehr häufig. Zum Beispiel abstrahiert man, zieht man also ab von philosophischen Texten die historische Situation, in der sie verfasst wurden. Man möchte sich nicht damit befassen, dass zum Beispiel Thomas Hobbes, wenn er den Leviathan schreibt oder den Behemoth, sich ganz ausführlich mit dem englischen Bürgerkrieg und seinen Ursachen auseinandergesetzt hat. Lieber liest man in Thomas Hobbes ein abstraktes Verständnis vom Mechanismus hinein oder ein ziemlich abstraktes Verständnis von Staat, versteht aber gar nicht, dass Hobbes sich in einer Debatte befindet, die er von einem bestimmten Ort aus auf einen bestimmten Ort in der Geschichte hin formuliert. Ein anderes Beispiel wäre Immanuel Kant. Immanuel Kant wird häufig gelesen als jemand, der einfach nur darstellt, wie Erkenntnis im Menschen entsteht. Dieses Missverständnis ergibt sich auch daraus, dass Immanuel Kant natürlich zur Plausibilisierung seiner Argumentation häufig zum Beispiel psychologische Tatsachen zitiert, die jeder nachvollziehen kann. Also er hat selber keine so gute Unterscheidung in den Beispielen zwischen dem, was er eigentlich anstrebt und dem, was diese Beispiele zeigen sollen. Wenn man dann genau hinsieht, dann sieht man, dass diese Beispiele immer in diesem einen Aspekt, der ihn interessiert, dann für das Argument relevant sind, aber nicht als tatsächliche Darstellung. Wenn man aber den Text liest, dann merkt man, nein, Immanuel Kant geht es um ein ganz anderes Problem. Es geht ihm darum, empirische Urteile mit Objektivitätsanspruch philosophisch zu rechtfertigen. Und zwar deswegen, weil dasselbe Programm schon die ziemlich einflussreiche Schule der Wolffianer angestrebt hat, die gesagt haben, nein, also die Philosophie hat die Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnis zu begründen, wie die möglich ist. Und die Wolffianer haben ein bestimmtes Argument vorgeschlagen. Bei den Wolffianern heißt es, es gibt ein Ding an sich, unabhängig von unserer Erfahrung, und das wird nachträglich mathematisch beschrieben. Und Immanuel Kant ist nicht einverstanden mit dieser Beschreibung, weil er sagt, das ist missverständlich und es ist vor allem widersprüchlich. Das kann ich auch zeigen, warum sich das widerspricht, denn ein Ding an sich, unabhängig von unserer Erfahrung, weiß man ja nie, ob man es dann auch wirklich hat. Es könnte sich auch ständig entziehen. Und deswegen steht auf der Rückseite dieses Dogmatismus, dieses ontologischen Dogmatismus, eben ein Skeptizismus, den Kant bei Hume wiederfindet. Und er sagt, wir müssen dieses Problem lösen, weil sonst können wir empirische Urteile mit Objektivitätsanspruch nicht rechtfertigen. Und er sagt ganz klar, es geht hier um einen Rechtfertigungsanspruch. Wir klären einen Anspruch de jure, also der Rechtfertigung eines Arguments. Und wir klären keinen Anspruch der Faktenbeschreibung der Entstehung von Erkenntnis. Was hat also jetzt dazu beigetragen, dass Kant trotzdem als Außenweltskeptizist wahrgenommen wird? Naja, Kant selber ist in einer historischen Situation als Privatgelehrter an der Universität, als Privatdozent, ja. Er ist selber noch kein Professor, beziehungsweise strebt er erst diese Professur an. Und als er also auf dem Weg dorthin ist, muss er sich mit einer sehr mächtigen Philosophenschule auseinandersetzen. Und diese Philosophenschule der Wolffianer, die sind natürlich als protestantische Gelehrte auch eng verknüpft mit, ja, den politischen Zusammenhängen. Und wenn jetzt also ein kleiner Professor oder angehender Professor aus Königsberg diese Wolffianer angeht, dann könnte das für diesen kleinen Professor oder angehenden Professor aus Königsberg das Ende bedeuten. Also muss er versuchen, jemanden zu attackieren, ohne ihn zu benennen. Und das hat dazu geführt, dass die Attacke schon zu seiner eigenen Zeit, die dann wieder andere Texte rezipiert hat, gar nicht mehr verstanden wurde. Kants Text kam sozusagen zur Diskussion dieses Textes selbst zu spät. Und hat ja 10 Jahre dafür gebraucht. Und als dieser Text dann erschien, kam er in eine Situation, wo ganz andere Texte diskutiert wurden und deswegen wurden ganz andere Aspekte seines Textes wahrgenommen. Das heißt, ohne den historischen Kontext versteht man gar nicht, warum zum Beispiel Immanuel Kant ganz enttäuscht darüber war, dass die Kritik der reinen Vernunft niemand verstanden hat, warum er eine zweite Auflage geschrieben hat und warum dann trotzdem sich das Bild eines Außenweltskeptizismus durchgesetzt hat.
Es erlaubt aber ein, und jetzt psychologisieren wir ein bisschen, eine Art monumentale Auffassung der Philosophie zu vertreten. Ja, dann hat man einfach den Kant. Und der hat sich irgendwie aus der Nase gezogen, wie das mit der Erkenntnis ist. Was dann übrigens, wenn man das so versteht, auch jeden denkbaren Angriff auf die Philosophie im Grunde rechtfertigt. Man sagt, naja, also wenn es dann nur darum geht, dass man sich hinsetzt und irgendwie jetzt mal scharf nachdenkt, halt irgendwas hinschreibt. Gut, dass das nicht wissenschaftlich ist und dass das irgendwie seltsam ist, das kann man eigentlich tatsächlich so sehen. Und in dem Augenblick, den man versteht, da geht es um eine Auseinandersetzung. Philosophie ist responsiv in dem Sinne, dass sie auf irgendetwas antwortet, nicht sich hinsetzt und irgendwelche Thesen in den Raum wirft. Es ist natürlich ein bisschen, wie man sagen, komplizierter. So also wie du sagst, man muss den Kontext kennen, aber man muss Philosophie eben auch verstehen als ein antwortendes Geschäft auf ein rückfragendes Geschäft. Nicht ein fragenstellendes, einfach so aus dem Bett fallen und drauf losfragen, sondern auf Kontexte eingehen und in Diskurse eintauchen, die es schon gibt. Das heißt natürlich nicht, dass man für jedes Buch erstmal alle Texte gelesen haben muss, die der Autor, die Autorin gelesen haben. Aber ein paar davon sollte man schon kennen. Denn sonst ist es wie, wenn man in ein Gespräch reinkommt und nur den letzten Halbsatz hört und nur darauf eingeht und alle anderen gucken einen an und sagen, naja, also das Gespräch läuft schon eine halbe Stunde. Du hast überhaupt nicht mitbekommen, worum es geht. Du hast nicht mitbekommen, wie wir die Ausdrücke verstehen. Du hast nicht mitbekommen, dass wir einen gemeinsamen Hintergrund haben, dass wir uns auf Sachen beziehen, die du nicht kennst und so weiter und so weiter. Also wenn wir das von der Gesprächssituation her verstehen, ist klar, dass ein abstraktes Verständnis eines ist, was einen eigentlich unmöglich macht. Und darauf zu beharren, erlaubt einem dann natürlich zu sagen, ja, weil ich habe das gehört, das steht da in dem Text. Und man sagt, ja, es reicht aber vielleicht einfach nicht. Also um die Frage zu beantworten, was eigentlich abstrahiert wird, Kontext.
Ja, und das kann man dann wieder an Kant ganz schön deutlich machen, denn selbst wenn man dann einwendet, na ja, Kant war dann irgendwie doch ab 1770, glaube ich, Professor für Logik und Metaphysik, ja, stimmt, aber er hat trotzdem sich ja behaupten müssen in einer philosophischen Diskussion von Professoren und sehr populären Autoren. Das heißt, selbst als er die Professur hatte, muss er noch mal aufpassen, bestimmte Dinge zu sagen. Also wenn wir all diese Kontexte einfach ausblenden und so tun, als hätte Immanuel Kant einfach nach, naja, einem bestimmten Leben dann dieses Alterswerk geschrieben, was man ihm da sozusagen oft zuschreibt. Und man sagt, ja, naja, dann irgendwie von Mitte 40 bis Mitte 50 die Kritik der reinen Vernunft drüber nachgedacht. Dann verpasst man einfach die vielen Auseinandersetzungen, auch natürlich die Korrespondenz, die ein neuzeitlicher Autor wie Kant mit seinem Umfeld geführt hat. Eine andere typische Art, sich philosophische Tradition so zurechtzulegen, dass man gut mit ihr umgehen kann, obwohl das abstrakte Vorstellungen sind, sind bestimmte Vermeintlichkeiten. Ich meine damit zum Beispiel eine vermeintliche lineare Rezeption. Nämlich, dass man einfach davon ausgeht, dass alle AutorInnen alles lesen können, was verfügbar war. Da verwechselt man die Tatsache, dass es eine historische Forschung gibt, die also philosophische Texte erschließt, in einer, ne, also für uns erschließt, für unsere Gegenwart erschließt und uns verfügbar macht, in eine Öffentlichkeit, die so weit und breit ist und so medial durchstrukturiert, dass wir also in vielerlei Hinsicht auf diese Texte zugreifen können, in öffentlichen Bibliotheken oder sogar in digitalisierten Projekten und so weiter. Wir dürfen uns erstens nicht einfach unseren Begriff von Öffentlichkeit auf zum Beispiel das 18. Jahrhundert projizieren. Da gab es diese Öffentlichkeit noch nicht. Ja? Da gab es sehr viele autoritäre Staaten, es gab Zensurbehörden, Öffentlichkeit fand bis zu den Revolutionen im Hinterzimmer statt. Das heißt, wir können nicht einfach davon ausgehen, dass alle Autoren Zugriff auf alles hatten, was wir heute in der Geschichte wissen. Das heißt, wir müssen uns genau anschauen, wer hat wen gelesen, konnte ein bestimmter Autor etwas gelesen haben oder nicht. Das passiert übrigens auch sogar philosophiehistorischen ExpertInnen. Ich habe an einer Kant-Tagung teilgenommen vor 1,5 Jahren, wo zum Beispiel Kant dafür kritisiert wurde, dass er auf einen Text nicht eingegangen ist oder auf eine Kritik nicht eingegangen ist, die nach seinem Tod formuliert wurde.
Wie kann er nur?
Wie kann er nur? Ne? Das heißt also, selbst dieses alle lesen alles, was verfügbar war, kann manchmal dazu führen, dass selbst das einfach ausgeblendet wird, dass ein Autor, wenn er tot ist, natürlich nicht mehr auf Texte reagieren kann.
Und andersrum,
Ein Bild vom, ja.
genau, also sozusagen, es gibt noch die Variante andersrum. Also nicht alle lesen alles, was verfügbar ist. Also was jetzt verfügbar ist, sondern auch wir haben alles, was den Autoren verfügbar war.
Ja. Auch genau. Wir haben alles, was den Autoren verfügbar war. Das ist die umgekehrte Geschichte. Es gibt natürlich AutorInnen, die auf Texte Bezug nehmen konnten, die uns heute verloren sind.
Ganz einfaches Beispiel, die sogenannten Vorsokratiker, übrigens auch schon im Namen ein interessantes Rezeptionsartefakt. Vielleicht müsste man sich Vorplatoniker nennen, aber warum ist Platon dann und so weiter und so weiter? Also auch das hat man so akzeptiert. Es sind halt
Frühgriechische
Vorsokratiker.
Philosophie.
Genau, frühgriechische Philosophie, wobei Griechisch wirklich heißt Ost und West. So.
Genau, ja.
Nicht Mitte. So.
Genau.
Und von denen haben wir bekanntermaßen nur Fragmente. Aber das gilt natürlich nicht für die antiken Autoren. Also so jemand wie Plotin. So jemand spätes wie Plotin hatte eventuell noch ganze Texte von denen. Also die sind ja nicht mit Diels Kranz rumgelaufen und haben sich dann die Fragmente angeguckt, sondern irgendjemand hatte ja die Texte noch. Und wir haben die einfach nicht mehr. Das
Ja.
heißt, wir können dann auch gar nicht, also wir können natürlich gucken, was taucht irgendwo auf, aber wenn wir zum Beispiel eine Überlieferung nur bei Plotin haben, tja, dann hat Plotin offenbar mehr gelesen und gekannt, als wir jemals lesen können von denen. Und das heißt, es gibt offensichtliche Lücken.
Und dazu gehört übrigens auch natürlich die Illusion, die Philosophie beginne dort, wo die ersten Texte der Philosophie verfügbar sind für uns. Also wenn wir immer sagen, Thales sei der erste Philosoph gewesen oder Anaximander, dann ist das natürlich auch eine Täuschung. Es ist eben der erste, von dem wir wissen, dass er philosophische Texte verfasst hat. Es kann gut sein, dass Thales der letzte einer langen Reihe von PhilosophInnen war, der etwas geschrieben hat in seiner Gegenwart. Aber diese Texte sind eben verloren. Und sie gehen vielleicht zu einem Zeitpunkt schon, zum frühen Zeitpunkt schon verloren, sodass AutorInnen, die ihm sehr nahe sind, auch schon nichts mehr von ihm verfügbar haben. Umgekehrt kann man eben zum Beispiel bei Aristoteles durchaus die Attitüde wahrnehmen, er sei jetzt derjenige, der die bisherige Philosophie zu einem Ende oder zu einer Vollendung bringt. Das ist natürlich absurd, wenn vor ihm nur Platon, Sokrates und ein paar Fragmente sind. Das ist aber weniger absurd, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Demokrit, von dem wir wirklich nur noch ein paar Fragmente haben, ein größeres Werk geschrieben haben soll als Aristoteles und als Ethiker bekannt war, nicht als Atomtheoretiker. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, inwiefern unsere Perspektive die Perspektive der Tradition mitprägt. Wenn wir das nicht mitreflektieren, dann bewegen wir uns in Mythen und in Konstruktionen, die mit der Realität der Texte nicht viel zu tun haben.
Gut, und dann, wenn man feststellt, und das ist eine weitere Gefahr, denke ich, wenn man feststellt, es gibt Kontext, aber eventuell kennen wir den nicht und eventuell ist der auch ganz schwer zu rekonstruieren, ist eine vermeintliche Fluchtmöglichkeit zu sagen, gut, dann lesen wir die Texte völlig immanent. Völlig immanente Lektüre. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass ein bisschen Kontext nötig ist. Wie viel muss man dann jeweils entscheiden? Das ist, glaube ich, a priori gar nicht so zu sagen. Man braucht halt irgendwelchen Kontext. Manche Texte sind vielleicht doch immanenter lesbar als andere. Aber das ist eine Fluchtmöglichkeit, zu sagen, gut, dann gucken wir ganz genau in die Texte rein. Und das ganz genaue Hingucken hat seltsamerweise auch seine Tücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also es gibt ja so überkritische Lektüre in verschiedenen Varianten, dass man sagt, oh, das ist aber problematisch oder das ist falsch oder das ist ja schon lange widerlegt oder dass man sich so richtig, naja, wie ich vorhin mal angedeutet habe, also in der letzten Folge, in den Nahkampf begibt. Das kann aber auch ein Scheinkampf sein.
Ja,
Kennst du das?
das kenne ich, das kenne ich. Ich wollte noch ganz kurz zu dem vorherigen Punkt etwas hinzufügen, bevor ich dazu was sage, nämlich, dass wir auch mit bedenken müssen, dass wenn wir über Antike sprechen, wir über Texte sprechen, die uns zum allergrößten Teil nicht mehr verfügbar sind. Über 95% dieser Texte sind für uns verloren und diejenigen Texte, die wir überliefert bekommen haben, haben wir über viele Jahrhunderte überliefert bekommen. Das heißt, zum Beispiel im Jahr 1100 oder im Jahr 1200 waren wesentlich weniger philosophische Texte verfügbar und ganz andere philosophische Texte zentral, die Überbleibsel aus den sogenannten dunklen Jahrhunderten nach dem Untergang des Römischen Reichs, als sie dann 200, 300 Jahre später verfügbar waren und eben diese Zeit initiiert haben, die wir oder die man Renaissance genannt hat, die sich ja genau darauf beruft, dass man jetzt plötzlich wieder Texte aus der griechischen Welt zur Verfügung hat.
Die
Also
aber
genau diese
natürlich,
Verfügbarkeitsproblematik ist ganz zentral.
genau, die aber natürlich auch nicht sozusagen untätig geblieben sind, sondern halt mit dem, was sie hatten, weitergemacht haben, was dann die erneute Entdeckung mit beeinflusst hat. Also auch die sozusagen Wiederentdeckung der Antike kam ja nicht aus Null. Also auch
Also man hat zum Beispiel Texte, wenige Texte von Platon. Aus diesen wenigen Texten bastelt man ein bestimmtes Platonbild. Und dieses Platonbild, wenn jetzt dann immer mehr Texte verfügbar werden, presst man diesen neuen Texten von Platon auf und passt eigentlich eher in der Deutung die Texte dieser Platon-Deutung an als umgekehrt. Also es gibt zwar auch Widerlegungen bestimmter Platon-Deutungen durch neu verfügbare Texte, aber es gibt sehr viel mehr die Tendenz, einen bestimmten Platonismus, der auch christlich geprägt ist, sozusagen als Ausdruck sozusagen aller platonischen Texte auszugeben. Aber du hast was von Kritik gesagt und insbesondere in der rein immanenten Lektüre. Da würde ich jetzt sagen, das gehört schon zu den methodischen Problemen im Umgang mit Text. Und vielleicht können wir mit pseudokritischer Lektüre anfangen und dann mit sozusagen den hermeneutischen Pathologien enden, die mit Texten zu tun haben. Eine Form pseudokritischer Lektüre ist zum Beispiel eine zirkuläre Lektüre. Ich habe meinetwegen eine bestimmte Auffassung davon, was dieser Text auf jeden Fall ausdrücken wird. Häufig findet man das in sogenannter Ideologiekritik, in vulgärer Ideologiekritik, wenn man der Auffassung ist, ein Autor hat eine bestimmte Haltung. Also er sei zum Beispiel Rassist, Kant sei ein Rassist oder Heidegger sei auf jeden Fall ein Nationalsozialist. Und dann fängt man an, in den Texten nach Belegen für diese Setzung zu suchen. Und das führt dazu, dass man in einen Bestätigungsfehler gerät. Also anstatt die Texte selber als Maßstab für die eigene Hypothese herzunehmen und zu sagen, dieser Textteil belegt das, Aber dieser Textteil steht wieder dagegen und jetzt muss ich abwägen. Ich muss also mein eigenes Urteil sozusagen der Sache anpassen. Passt man lieber die Sache dem eigenen Urteil an, blendet alles aus, was der Sache widerspricht, oder sagt, und das ist ein ganz typisches Argument ideologiekritisch oder vulgär ideologiekritischer Lektüre, es gibt auch gute Ideologie, also gut begründete Ideologiekritik, die ist schlecht begründet, die sagt dann, ja, das sind Strategien des Autors, um seine wahren Absichten zu verschleiern. Also, wenn der Autor etwas gegen die eigene Prämisse sagt, ist es seine Strategie, das, was die Prämisse aussagt, zu verschleiern. Man hat also recht. Und dort, wo er die Prämisse bestätigt, bestätigt er sie. Das heißt, egal was der Autor schreibt, die eigene Prämisse wird bestätigt. Und das ist eine zirkuläre Lektüre, die überhaupt nicht mehr am Maßstab der Texte urteilt, sondern nur noch am Maßstab dem, wo man sagt, dessen, wo man sagt, ich sehe das in diesen Texten und das sieht man hier und hier und hier und hier. Das kann man eben ganz gut nachvollziehen, zum Beispiel in der Heidegger-Lektüre der Schule von Immanuel Feil, der auch nicht davor zurückschreckt, bestimmte Kontexte einfach auszublenden, aber eben auch in der Diskussion um Kants Rassismus oder den Rassismus von anderen PhilosophInnen, wo man einfach inkriminierende Zitate heranzieht. Wenn man sich dann die genau anschaut, dann sind das entweder Zitate, die Kant selber zitiert oft, oder es sind Aussagen, in denen Kant etwas ganz anderes adressiert, oder es sind problematische Übersetzungen. Seltsamerweise spielt da sozusagen wissenschaftliche Methodik eine untergeordnete Rolle, sondern es geht eher darum, bestimmte, ja, politische Ansichten zu bestätigen. Das kann man aber natürlich umkehren. Es gibt auch die umgekehrte Version. Also man kann zum Beispiel eine Art Reinwaschung von Heidegger vornehmen, indem man so tut, dass man sagt, na, das ist bloß politischer Text und die Philosophie hat damit überhaupt nichts zu tun. Oder man kann das auch bei Kant so machen, dass man sagt, ja, Philosophie ist Philosophie und persönliche Anschauung ist persönliche Anschauung. Das ist auch ein abstrakter Umgang, der versucht also diese These von vornherein als falsch zu erweisen und mit in demselben Zirkel argumentiert. Das heißt, man sollte immer, wenn man an Texte herangeht, solche Prämissen als Hypothesen behandeln und den Text als Maßstab nehmen.
Was an dieser Ideologiekritik auch bemerkenswert ist, ist, dass da dann der Autor aufgerufen wird. Bisher waren wir damit verschont, waren wir davon verschont geblieben. Jetzt taucht der Autor auf. Und das ist meistens schlecht, in dem Sinne, dass der Autor oder die Autorin Absichten haben, dass die Strategien haben und dass man die aus irgendeinem Grund auch genau kennt. Also man weiß ja dann immer genau, das ist Verschleierung. Dafür müsste man halt in den Kopf reingucken können und dann wissen, ah ja, hier besteht klare Absicht, diesen Text so zu schreiben, damit ich nicht merken soll, dass er doch ein Rassist ist oder was auch immer. Und das ist eine ganz starke psychologisierende Bewegung, die da stattfindet, die früh angelegt ist. Ich fürchte, das passiert in der Schule oft, in so blöden Formulierungen wie, was will der Autor uns damit sagen? Und
Aber
das
darauf kommen wir jetzt gleich, wenn wir über
genau.
hermeneutische Pathologien sprechen. Aber ja, das spielt hier eine zentrale Rolle, denn das nutzt man, um die eigene These zu plausibilisieren. Wenn ich jemand wäre, der diese abzulehnende Ideologie hat, dann hätte ich auch ein Interesse daran, das nur denen mitzuteilen, die auch sehen, was ich sage und so weiter. Es ergibt dort keinen Sinn, wo man dann die These vertritt, dass das etwas ist, was eigentlich in der Zeit normal war und das problematisieren will. Ja? Also da überträgt man dann Vorstellungen von Textstrategien, wie man sie in der Gegenwart vielleicht vertreten würde, um moralischer Verurteilung zu entgehen, auf vergangene Texte, ohne darüber nachzudenken, ob das überhaupt Sinn ergibt. Eine andere Lektüre, die häufig bei AnfängerInnen der Philosophie auftritt, ist eine sogenannte naive Lektüre, würde ich das nennen, nämlich die Kritik eines philosophischen Textes, den man als Weltanschauung nimmt, im Abgleich mit der eigenen Weltanschauung. Also ich sehe die Welt auf eine bestimmte Weise und dann ist meine Kritik des Textes, dass das, was der Philosoph schreibt, mir nicht einleuchtet. Verstehe ich nicht. Ja? Da steckt ein Fehlschluss dahinter, eine Art Ignorantiam-Fehlschluss. Also das, was ich nicht verstehe, das ist unplausibel, muss falsch sein oder funktioniert nicht. Da philosophische Texte natürlich Argumentationen sind, ist hier die Kritik fehlgeleitet, weil man nicht etwas kritisiert, indem man es ablehnt, sondern indem man es prüft. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
Ja,
Und
das ist
vielleicht
eine,
können wir dann noch.
ganz kurz, das gibt es natürlich auch mit Literatur überhaupt. Also diese Art von identifikatorischem Lesen. Man sagt, Ich mag Goethes Werther nicht, weil Werther mir unsympathisch ist. Das wäre eine Art von Parallelfehler im Umgang mit literarischen Texten.
Ja, das gibt es übrigens in der Literaturkritik noch häufiger, und das wird häufig auf Philosophie übertragen, dass man sozusagen mit Sympathien argumentiert, dass man sagt, Texte dürfen doch auch etwas mit mir machen. Darüber können wir ja vielleicht in einer späteren Folge mal sprechen. Und da wird dann häufig also einfach das subjektive ästhetische Empfinden als Maßstab gesetzt. Wenn ich Kant lese, das ist mir zu sperrig, der gibt sich keine Mühe und so weiter. Naja, der kann sich nicht mehr wehren. Der ist schon ganz lange tot. Und wenn ich Kant verstehen will, muss ich mich dem Text anpassen, nicht den Text mir anpassen, weil der Kant hat das nicht für mich geschrieben und mein Verständnis von Welt, sondern er hat das für sein Publikum geschrieben. Und es ergibt keinen Sinn, von ihm etwas zu fordern, was er gar nicht erfüllen kann. Aber es gibt da eben aus der Literaturkritik und auch aus der Literaturwissenschaft Ansätze, die also sozusagen mit Unmittelbarkeiten argumentieren, mit der Wahrnehmung, dass man, wenn was der Text mit einem macht, wie man sich dabei fühlt und so weiter. Das sind alles keine philosophischen Kriterien, sondern ästhetische Kriterien, emotionale Kriterien, moralische Kriterien, die etwas mit subjektiver Auffassung zu tun haben, die aber über den philosophischen Text an sich nichts sagen.
Ja,
Und
man muss das
sehr
nicht.
häufig sagen sie sehr viel mehr über die LeserInnen als über den Text.
Ja, wollte ich gerade sagen, also man muss das nicht ignorieren, man muss es nur als oder man muss es nicht, man kann es als Ausgangspunkt für Reflexion benutzen, dass man sagt, was ist es denn, was mich da gerade irgendwie rappelig macht? Und
Genau,
was sagt
welches
das?
Problem macht mich da rappelig? Aber es rechtfertigt noch nichts, ne? Also
Nee,
bloß
genau.
weil mir ein Autor, mir ist Heidegger furchtbar unsympathisch. Ich mag Heidegger einfach als Person gar nicht. Das hindert mich aber nicht daran, seine philosophische Problemstellung verstehen zu wollen. Und ich habe auch keine negativen Gefühle, wenn ich die da verstehe, sondern ich unterscheide sozusagen, das heißt nicht, ich trenne, sondern ich unterscheide das eine vom anderen. Und die Kunst des Unterscheidens ist die Kunst der Philosophie, wenn wir auf Platon zurückgehen. Vielleicht noch als Dritte, bevor wir für heute Schluss machen oder für jetzt Schluss machen und dann vielleicht noch in einen dritten Teil weitermachen, wenn du möchtest. Die sogenannte scholastische Lektüre als pseudokritische Lektüre. Das hat einfach was damit zu tun, dass Philosophie Schulen ausbildet. Darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und in diesen Schulen festgelegt wird, wie gute Philosophie auszusehen hat. Ganz häufig findet man das in Paradigmen, die also für sich beanspruchen, tatsächlich die Philosophie zu bestimmen. Aktuell ist das genau ein Paradigma, nämlich die analytische Philosophie, die sich immer häufiger mit der Philosophie gleichsetzt. Und dann zum Beispiel historische Texte am Maßstab der Gegenwart aburteilt und sagt, das ist keine gute Philosophie, das ist nur Literatur oder Dichtung. Das hat aber nichts mit Philosophie zu tun, so wie wir sie heute verstehen. Tatsächlich ist das Scholastik. Ja? Also das ist wirklich Hardcore-Scholastik, wie man in der mittelalterlichen Scholastik auch in einer Schule sozusagen angehören konnte und aus diesem sehr orthodoxen Feld dieser theologischen Schule dann andere theologischen Schulen abgeurteilt, so urteilt man heutzutage eben aus der Sicht einer bestimmten festgelegten Auffassung davon, was Philosophie zu sein hat, alle anderen Philosophien ab, die dem nicht entsprechen.
Genau, da gibt es auch verschiedene Varianten von. Also kann Stil betreffen, kann Form betreffen, dass beispielsweise ein Dialog Bonusmöglichkeiten eröffnet, nämlich der Darstellung. Das wird dann ignoriert, nur als hartes Beispiel. Oder man kann das natürlich auch über Themen machen oder erwähnte Autorinnen und Autoren. Das ist in Rezensionen oder in Kritiken ein gern gemachter Zug. Es geht also um irgendein Thema und dann sagt jemand, ja, aber warum geht es nicht um ein anderes Thema?
Ja,
Es
genau.
müsste doch eigentlich um ein anderes Thema gehen. Naja, aber das ist halt nicht das Thema. Also die Art der Scholastik kann die Methode betreffen, kann den Stil betreffen, kann die Thematisierung betreffen. Da gibt es also ein reiches Bouquet an Zurechtschneidungen und Voraussetzungen, die es einem dann erlauben, Texte abzuurteilen, weil sie einem in irgendeiner Hinsicht oder mehreren halt nicht zusagen. Und das zu verstecken, und das ist eben interessant, das zu verstecken, aber hinter einer Vorstellung von Standardisierung. Man
Genau.
sagt, ja, aber
Es
der
gibt
Standard ist doch
Standardargumente
ein
in der
anderer.
Philosophie, Standardmethoden, weil man Hegel keiner rationalen Rekonstruktion nach Vorgabe einer bestimmten formallogischen Rekonstruktionsart oder einer Darstellung in Propositionen unterwerfen kann, ist Hegel kein echter Philosoph. Ja,
Oder
also das sind
Metaphysik ist
so.
sinnlos und da haben wir natürlich den wunderbaren Aufsatz von Carnap. Der zufällig jetzt mal Beispiele rausgenommen hat, die dann von Heidegger sind. Und dann wird gezeigt, Metaphysik ist im Ganzen ja sinnlos, weil und so weiter.
Ja,
Das
wenn man
sind
sich den
also.
Aufsatz von Carnap genauer anschaut und ein bisschen Aristoteles Analytiken gelesen hat, kann man bei Carnap durchaus die eine oder andere Petitio Principii entdecken. Aber das darf man den Carnapianern nicht so laut sagen, weil die sagen dann auch auf die Gefahr hin, dass ich eine Petitio Principii annehme. Also die sehen in Zirkelschlüssen kein Problem. Naja, also das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung pseudokritischer Lektüre. Ich würde sagen, in unserem dritten Gespräch beschäftigen wir uns mit dem, was ich hermeneutische Pathologien genannt habe. Und dann würde ich sagen, bis gleich.
Bis gleich.